Deutschlandfunk. Der Tag.
Es lief schon mal schlechter für die AfD. Landtagswahlen, in denen die Partei schlecht abgeschnitten hat. Offen ausgetragener Streit zwischen damals noch Jörg Meuthen und Alice Weidel und Tino Chrupalla. Zum Bundesparteitag an diesem Wochenende wird sich die sogenannte Alternative für Deutschland dann wahrscheinlich selbstbewusst präsentieren. Gute Umfragewerte, erste Erfolge auf kommunaler Ebene und ein Friedrich Merz, der mit seinen Aussagen der AfD auf jeden Fall nicht geschadet hat. Wir blicken auf den Parteitag, der heute in Magdeburg begonnen hat. Außerdem sprechen wir über Afghanistan und die Ortskräfte. Vorigen Juni hat Annalena Baerbock, Außenministerin, noch Folgendes betont.
Klar ist, damit sind noch nicht alle da, denen wir eine Zusage gegeben haben. Deswegen arbeiten wir weiter auf Hochdruck daran, den Aktionsplan umzusetzen und vor allen Dingen die neuen Herausforderungen, die uns tagtäglich zu stellen, möglichst kreativ unsere Antworten so zu gestalten, dass wir weiterhin Menschen außer Landes bringen können.
Neue Recherchen zeigen jetzt, dass die Bundesregierung gefährdete Ortskräfte abweist. Mehr über die Gründe und komplizierte bürokratische Verfahren in dieser Ausgabe vom 28. Juli. Hier ist der Tag, heute mit Sonja Meschkat. Und da sind wir auch schon in Magdeburg. Da ist unser Korrespondent für Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach. Hi Niklas.
Grüß dich Sonja.
Niklas, ich habe das ja gerade schon mal kurz umrissen. Also das Umfragehoch für die AfD. Es gibt einen Landrat in Thüringen. Wenn wir wieder zurückgehen nach Sachsen-Anhalt, da ist die AfD die zweitstärkste Fraktion im Landtag. Es gibt den ersten hauptamtlichen Bürgermeister Hannes Loth. Auch der kommt aus Sachsen-Anhalt. Wie selbstbewusst präsentiert sich die Partei auf diesem Parteitag?
Ich finde schon ziemlich selbstbewusst. Tino Chrupalla, der Bundessprecher der AfD, hat hier zwar Triumphgeheul vermieden und hat gesagt, wir wollen das hier alles mit Demut aufnehmen, das aktuelle Umfragehoch. Aber danach ging es in die Brandmauer-Diskussion. Da ist Tino Chrupalla natürlich rein, weil Friedrich Merz als CDU-Chef so eine gewisse Vorarbeit geleistet hat. Hat gesagt, wir sind die AfD mit Substanz, die Alternative mit Substanz. Und da sagt ein Tino Chrupalla, wir sind das Original. Da hat er ziemlich viel Beifall geerntet. Und das alles war natürlich eine Steilvorlage für die AfD. Und schauen wir mal rein, vor allem in Ostdeutschland, da ist es so, Sachsen-Anhalt oder Thüringen, da sagen die Parteichefs, wir wollen mitregieren. Und zwar mit der CDU, höchstens als Juniorpartner. Das sind die Ziele und es gibt die kommunalpolitischen Erfolge. Man muss natürlich auch sehen, die AfD hat nicht unbegrenzt Leute wie Robert Sesselmann und Hannes Loth, die sich über 4-5 Jahre in ihren Landtagen professionalisiert haben, um dann in ihren Heimatregionen Bürgermeister oder Landrat zu werden. Und Kommunalpolitik, das ist ein hartes Brot, da geht es um Ehrenamt, Aufwandsentschädigung und nicht unbedingt die großen Landtagsdiäten. Und da ist das Personal endlich, deswegen ist diese blaue Welle auch längst nicht ausgemacht. Und speziell in Ostdeutschland gibt es eben eine große Parteienskepsis, die dann auch im Zweifel die AfD trifft. Also dann hat der lokale Kandidat von der Freien Wählervereinigung eben ja noch bessere Chancen als der AfD-Mann, obwohl das eine AfD-Hochburg ist. Zum Beispiel in Bitterfeld-Wolfen. Da wird jetzt in 2 Monaten ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Und die besten Chancen hat eben ein Mann einer Freien Wählervereinigung, der gerne mit der AfD stimmt. Also im Endeffekt ist es dann so, dass der Erfolg, der Umfrageerfolg nicht unbedingt auch auf die Partei dann einzahlt. Und das ist eine Geschichte, die bei den nächsten Kommunalwahlen im kommenden Jahr, vor allem in Ostdeutschland, mit Sicherheit eine Rolle spielen wird.
Trotzdem für den Moment sagst du also eine durchaus selbstbewusste Positionierung. Wenn wir mal ins Programm gucken, was ist da so der zentrale Punkt heute? Ich habe gelesen, Top 11, das könnte vielleicht spannend werden. Beratung und Beschlussfassung über den Beitritt zur Partei, Identität und Demokratie.
Genau, das war die Kerndebatte am heutigen Tag. Also die ID-Partei, Identität und Demokratie, die europäische Vereinigung der rechten und rechtsextremen Parteien. Also im EU-Parlament ist die AfD ja schon Teil der ID-Fraktion. Aber jetzt ging es eben heute um die Frage, wollen wir, um die EU zu zerstören, auf europäischer Ebene stärker zusammenarbeiten? Das klingt natürlich erstmal paradox und deshalb gab es da eine kurze, aber ja eben kontroverse Debatte. Und ich würde sagen, wir hören mal rein. Einmal die Fürsprecherin Alice Weidel und die Gegenrede von Emil Senze, beide aus Baden-Württemberg.
Wir wollen
wollen in Europa Mehrheiten haben gegen die etablierten Parteien, die sich Europa zur Beute gemacht haben.
Das heißt, wir anerkennen diese EU und wollen Sie das tatsächlich, dass wir unsere Glaubwürdigkeit als Dexit-Partei oder Veränderungspartei der EU verlieren wollen?
Ja, der Applaus am Ende ist dann doch eher verhalten. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das war eine recht kurze Debatte und am Ende, muss man sagen, hat sich Alice Weidel durchgesetzt. Die AfD will Mehrheiten in Europa, um der EU den Stecker zu ziehen, so formuliert das ja der ein oder andere. Aber es ist natürlich auch so, dass der ein oder andere Angst hat, sind wir dann noch deutsch genug, wenn wir hier in so einer europäischen Parteienfamilie sind. Und dass sich die Partei für den ID-Beitritt entschieden hat, bedeutet eben mehr Gelder, mehr Einfluss, vielleicht auch der ein oder andere Kompromiss mit den rechten und rechtspopulistischen Südeuropäern. Da sind die Interessen auch nicht immer gleich. Und das zeigt aus meiner Sicht, dass die AfD genau sieht, in Italien sind die Rechten schon in der Regierung, in Frankreich sind sie auch stark. Die AfD professionalisiert sich, um das System von innen heraus zu zerstören.
Wenn wir nochmal bei diesem Thema EU bleiben, das war ja eine große Diskussion auch rund um die AfD. Da ging es eben um eine bestimmte Formulierung, EU auflösen. Das hat die Partei dann so später wieder zurückgenommen. Aber generell die Frage, in der EU drinbleiben, rausgehen, die EU abschaffen, dann ist auch ab und zu mal vom Dexit die Rede, auch von der Abkehr aus der NATO. Wie groß ist denn insgesamt überhaupt das Konflikt? Potenzial oder gibt es gar keinen generellen Richtungsstreit? Zumindest jetzt in dieser Frage Beitritt zur Idee, da hat es ja dann schon zumindest mal einen Reibungspunkt gegeben.
Ja, da hat es einen Reibungspunkt gegeben. Wir werden natürlich morgen bei der Europawahl da nochmal sehen, inwieweit sich das dann nochmal ausdifferenziert. Aber die Tatsache, dass der Bundesvorstand diese Debatte um den ID-Beitritt so schnell durchgepeitscht hat und die Mehrheit organisiert hat, das zeigt, dass die Parteiführung ja schon einen gewissen Zugriff hat. Also anders als in früheren Zeiten, wo das wirklich chaotisch war bei AfD-Bundesparteitagen. Die Tagesordnung wurde extrem schnell abgenickt, also innerhalb von einer Stunde. Es gab echt, ja, wenig Chaos bisher. Müssen wir mal schauen, ob dann morgen die Retourkutsche kommt, nämlich morgen bei der Wahl der Europaliste. Da geht es um die Kandidaten, aber auch um die Frage, wollen wir erst die Kandidaten und dann das Programm? Das ist ja über zwei Wochenenden verteilt, dieser Parteitag. Und das ist die Frage, ob dann doch gewisse Kräfte sagen, nee. Also wir schicken die Kandidaten nicht mit einem Blankoscheck auf die Liste, ohne zu wissen, was die inhaltlich sagen. Also morgen ist der spannende Tag in Sachen Europa.
Morgen haben wir leider keinen Podcast, lieber Niklas, aber wir sprechen trotzdem noch ein bisschen weiter über diesen Parteitag. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zu sprechen kommen, wie geeint die AfD denn eigentlich? Also Tino Chrupalla, der Co-Vorsitzende, hat es ja heute, glaube ich, auch schon betont, ne? Man sei da irgendwie in Harmonie gerade in der AfD unterwegs. So ähnlich hat er es formuliert. Und es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass die Partei geeinter ist, zumindest noch geeinter als zu Zeiten mit Jörg Meuthen. Da gab es die Streitereien mit Chrupalla, mit Höcke, generell Richtungsstreit. Zumindest dringt ja weniger Streit nach außen. Aber wie einig ist man sich denn? Gerade wenn wir jetzt nochmal diese Frage nach den Spitzenkandidaten für die Europawahl uns vielleicht genauer angucken. Da gibt es ja durchaus Personalien, die innerhalb der Partei, glaube ich, doch auch kritisch gesehen werden.
Genau, das ist eigentlich so die größte Kontroverse. Wen schicken wir hier auf Listenplatz 1 in die Europawahl? Und da ist eben der Favorit Maximilian Krah, Rechtsanwalt aus Dresden. Der läuft hier auch sehr selbstbewusst über das Parteitagsgelände, gibt Interviews und Konkurrenten sind bislang noch nicht in Sicht. Die kommen dann vielleicht noch morgen Vormittag aus der Deckung, weil es ist so, Krah ist innerparteilich umstritten. Einerseits, weil er von seiner eigenen Fraktion im EU-Parlament suspendiert wurde. Da ging es um Korruptionsvorwürfe. Krah soll so einen Werbeauftrag nicht richtig ausgeschrieben haben. Und dann das Inhaltliche, das finde ich bemerkenswert. Maximilian Krah macht diese Selbstverharmlosung der AfD nicht mit. Der sagt, ich bin nicht konservativ, ich bin rechts. Das machen ja andere in der AfD anders. Die sagen, wir sind die eigentliche konservative Kraft. Und da sagt Maximilian Krah, nee, wir sind rechts. Und seine Verbindung zu China und Katar, der ist sehr Katar- und China-nah. Einige werfen ihm vor, heimlich für Huawei zu arbeiten in der Partei. Also der ist schon eine Reizfigur. Und dann müssen wir mal schauen, ob bei der Listenaufstellung vielleicht doch noch der ein oder andere aus der Deckung kommt und sagt, Kampfkandidatur Ich möchte gerade den Listenplatz 1 streitig machen. Norbert Kleinwächter aus der AfD-Bundestagsfraktion wird da als möglicher Gegenkandidat gehandelt.
Jetzt hat es ja schon einige Eklats gegeben bei der AfD und bei den Parteitagen, sogar mit Abbruch. Das war im vorigen Jahr in Riesa. Wie schätzt du das denn ein, wenn du das jetzt so schilderst, also Spitzenkandidatur für die Europawahl unter anderem? Hat dieser Parteitag auch das Potenzial dazu, so richtig zu eskalieren?
Sehe ich überhaupt nicht. Also bislang nicht, weil alle natürlich durch den Erfolg geeint sind, das ist schon sichtbar. Und der Kurs einer Radikalisierung, ja, momentan, das ist ein blödes Wort, ne, aber für die Leute in der AfD alternativlos ist, weil wer sich dem entgegenstellt, der geht halt gegen den Trend und riskiert halt Misserfolg. Deswegen setzen sich die Radikalen durch, deswegen ist das eine Schleife, die immer wieder in Gang kommt und immer wieder weitergezogen wird. Also ich sehe keine Kurswechsel in Sicht, auch diese ganze Debatte um den Verfassungsschutz. Die Frage, ist es ein Prüffall in der Gesamtpartei? Mhm. Das wird hier zwar diskutiert, aber das ist keine Kernfrage mehr, weil nicht nur in Ostdeutschland, sondern inzwischen auch teilweise in Gesamtdeutschland, dass der den Umfragewerten überhaupt nicht schadet. Also sie ist in Gesamtdeutschland bei 20%, in Ostdeutschland, in Thüringen bei über 30%. Und deswegen sieht man hier vor allem eins, die Partei professionalisiert sich, sie vernetzt sich mehr und sie guckt eben auch, sie sieht ja auch, in Südeuropa sind die Rechtspopulisten an der Macht, allerdings dort mit einer Giorgia Meloni, die sehr amerikanah und auch ukrainenah Politik macht, das wird wiederum hier nicht so gern gesehen, vor allem nicht von Björn Höcke.
Jetzt wird dieser Parteitag ja auch begleitet von Protesten, die es gibt in Magdeburg von ganz unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wie ist da die Situation?
Also ich habe hier, als ich heute Morgen zum Parteitagsgelände geradelt bin, die Omas gegen rechts gesehen. Die haben die Besucher mit Trillerpfeifen begrüßt und Transparenten. Und es gab auch größere Kundgebungen. Und was auch geplant ist, allerdings habe ich das noch nicht gesehen, ein Kleinflugzeug, das hier über das Parteitagsgelände fliegt, mit einem 20 Meter langen Banner, auf dem dann steht, Zitat, Scheiß AfD. Ich habe es noch nicht gesehen, aber es wurde angekündigt. Und morgen ist dann nochmal ein größerer Protestzug durch die Stadt geplant, mit einem Rave gegen rechts, Motto Nazis wegbassen. Das Bündnis Solidarisches Magdeburg rechnet mit insgesamt so Pi mal Daumen 1500 Teilnehmern.
Niklas, dann danke ich dir erstmal für die Infos, die du bisher geben konntest. Jetzt haben wir Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr und du wirst diesen Parteitag das Wochenende über auch noch begleiten. Danke dir erstmal.
Gerne.
Es ist jetzt fast 2 Jahre her, da haben die Taliban die Macht übernommen in Afghanistan und diese dramatischen Bilder von Menschen, die sich da an Flugzeuge geklammert haben, die gerade abheben, die haben die allermeisten wahrscheinlich noch im Kopf. Das war 2021. Jetzt im Sommer 2023 zeigen aktuelle Recherchen von NDR, WDR, SZ und Lighthouse, dass die Bundesregierung gefährdete Ortskräfte abweist, obwohl man ihnen eigentlich ja unbürokratisch helfen wollte. Martin Kaul ist für den WDR an dieser Recherche beteiligt und hatte heute Zeit, mit mir im Podcast drüber zu sprechen. Hallo Martin.
Hallo.
Martin, das Ergebnis eurer Recherchen ist, Ortskräfte, die gefährdet sind, die kommen nicht weg aus Afghanistan, weil ihre Anträge werden abgelehnt.
Genau, also es gibt ganz viele, die bereits Aufnahmezusagen aus Deutschland haben. Die sind im Moment in Afghanistan oder Pakistan und hoffen darauf, ein Visum zu bekommen. Das ist äußerst kompliziert, das kann ich gerne später noch ein bisschen schildern. Und dann gibt es andere, die versuchen, überhaupt erst einmal eine Aufnahmezusage zu bekommen. Das sind solche, die sich gefährdet fühlen, die sich gefährdet sehen oder die auch gefährdet sind, die sich an die Bundesregierung wenden, auf ihre Gefährdung hinweisen und dann um Aufnahmezusage bitten. Und da haben wir festgestellt, dass es in einem besonderen Bereich, nämlich in der Entwicklungszusammenarbeit, eigentlich bei der größten Gruppe derjenigen, die in der Entwicklungszusammenarbeit für Deutschland tätig waren, unserer Meinung nach ein strukturelles Defizit gibt. Da gibt es ganz viele, die zurückgewiesen werden, obwohl sie ihre Gefährdung aus unserer Sicht klar nachweisen können. Und das sehen nicht nur wir so, wir haben das in unseren Recherchen überprüft anhand von Fällen. Das sieht auch oft die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ, so. Es gibt also interne Dokumente, die wir uns anschauen konnten, in der die GIZ darauf hinweist, dass diese Menschen besonders exponiert, teilweise besonders gefährdet sind und die dann aber trotzdem später eine Ablehnung durch die Bundesregierung bekommen.
Lass uns da doch noch mal kurz unterscheiden. Also es hat ja unterschiedliche Ortskräfte gegeben, ne? die zum Beispiel für die Bundeswehr gearbeitet haben. Die habt ihr euch jetzt aber nicht angeguckt, sondern die Gruppe, du hast das gerade schon gesagt, von Ortskräften, also Menschen, die für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet haben. GIZ heißt das abgekürzt. Welche Rolle spielt diese GIZ und welche Jobs hat sie denn vergeben? Also über welche Jobs sprechen wir da?
Genau, im Fokus der deutschen Debatte stand lange Zeit die Bundeswehr. Bei der Bundeswehr ist es aber so, dass eigentlich das Bundesverteidigungsministerium doch recht früh versucht hat, ihre Leute mitzunehmen. Und es gab einen Unterschied beim Entwicklungsministerium, in der Entwicklungshilfe. Da ist natürlich der Impuls auch erstmal, dass man denkt, Mensch, warum sollen diese Leute jetzt besonders gefährdet sein? Die haben da was Gutes getan, die haben geholfen, die waren nicht in militärischen Zusammenhängen unterwegs. Und das haben wir uns jetzt genau angeguckt. Und in der Entwicklungshilfe, da spielt die GIZ, die GIZ, eine besondere Rolle. Es ist die größte deutsche Organisation, die Entwicklungshilfe weltweit leistet. Weltweit 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie steht zu 100% im Besitz der Bundesrepublik Deutschland. Und sie war in Afghanistan über den gesamten Zeitraum mit über 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterwegs. Als die Taliban die Macht übernommen haben vor 2 Jahren, da waren noch über 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GIZ dort tätig. Das heißt einfach eine sehr große Gruppe. Und aus dieser großen Gruppe gibt es wiederum die größte Gruppe, die eigentlich aus unserer Sicht strukturell benachteiligt wird.
Und welche Gruppe ist das? Ich glaube, da gibt es ja auch noch mal so ein besonderes Projekt, das nennt sich Police Cooperation Project, ne?
Genau, PCP, kurz PCP, Police Cooperation Project. Das ist ein Projekt, das ausgerollt wurde in ganz Afghanistan. Das heißt auch in den Regionen, in denen es besonders gefährlich war, in denen damals schon die Taliban regiert haben. In Regionen, in die deutsche GIZ-Mitarbeiter gar nicht so ohne weiteres reisen durften aus Sicherheitsgründen. Deswegen brauchte man Afghanen, die das für die GIZ aufbauen, in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium in Afghanistan. Und man hat sich dann entschieden, Leute zu wählen. Ich sag mal, eigentlich so eine Art Vertriebsleiter, die diese Strukturen im Land aufgebaut haben und die Teams gebildet haben, um die Polizei auszubilden. Das Entwicklungsministerium sagt, die haben denen vor allem Lesen und Schreiben beigebracht, also eigentlich jetzt nichts besonders Sicherheitskritisches. Wir haben uns Lehrmaterial dazu angeguckt. Man sieht dann schon immer, dass die auch über die Einsatzsituation der Polizei da mit denen tätig waren. Bewaffnete Polizisten sieht man darin, wie sie mit den Taliban unterwegs sind oder mit Demonstranten, also die im Umfeld dieser Polizei gearbeitet haben. Und das waren insgesamt am Ende noch 1.500 dieser Menschen. Und die hatten aber keine Festanstellung, sondern einen sogenannten Werkvertrag, befristete Verträge. Die waren eigentlich damals schon recht prekär beschäftigt. Und das sind auch die, um die man sich jetzt am wenigsten kümmert.
Okay, erklär uns das nochmal mit diesen Verträgen, beziehungsweise ich habe den Eindruck, jetzt sind wir an einem Punkt, wo es eventuell etwas kompliziert werden könnte, etwas bürokratisch, ja. Um das Ganze zu verstehen. Ja. Also du hast ja gerade schon gesagt, ne, die haben sich da um den Aufbau von Strukturen gekümmert, die haben Polizisten das Lesen und Schreiben beigebracht. Inwiefern sind die jetzt gefährdet oder was erleben die denn dann ganz konkret, dass sie eben sagen, also allein diese Zusammenarbeit reicht eigentlich schon aus, dass ich Angst haben muss, dass die Taliban irgendwas mit mir anstellen?
Vielleicht muss man einmal vorweg sagen, wir hatten leider ja keine Gelegenheit, selbst in das Land zu reisen. Wir haben uns um Visa und Arbeitsgenehmigungen bemüht, aber die Taliban schotten das ab, haben uns das nicht erlaubt. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, erstens mit den Menschen selbst logischerweise zu sprechen auf die Distanz und dann aber in den Fällen, die wir geprüft haben, auch immer mehrere weitere Quellen zu finden, die das bestätigen, die diese Lebensweise und die Einschränkungen der Menschen bestätigen. Zum Beispiel haben wir gesprochen mit einem Mann, der in einer wirklich gefährlichen Provinz Afghanistans tätig war, über 5 Jahre für die GIZ, der dort in verantwortlicher Position war, der dort in der gesamten Provinz den Aufbau und die Durchführung dieses Projektes geleitet hat, der dort mit den Polizisten damals permanent zu tun hatte, nach Kabul gereist ist, um der GIZ zu berichten, der mit den kommunalen Ministerien zu tun hatte, der also extrem sichtbar und exponiert war, der im Prinzip der Vertreter der GIZ da vor Ort war. Und der berichtet erzählt uns, dass er nur noch in Verstecken lebt, dass er nicht mehr sich aus dem Haus begibt, dass er versucht, verdeckt zu leben, weil er aufgesucht worden sei, dass er wiederholt Drohanrufe, Drohbriefe, Drohschreiben in der Vergangenheit bekommen hat und jetzt auch noch erhält und sich extrem unter Druck fühlt. Und wenn wir uns andere Fälle anschauen, mit denen wir es auch zu tun hatten, dann lässt sich das eigentlich bestätigen. Wir hören immer wieder Berichte von Leuten, die aufgesucht werden, gezielt unter Druck gesetzt werden, die auch mitgenommen werden von der Polizei, Aussagen bei der Polizei machen müssen über damalige Arbeitsstrukturen. Und wir haben zum Beispiel während der Recherchen einen Fall erlebt, in dem ein Mann für 2 Wochen verschwunden ist. Und später stellte sich heraus, dass er offenbar von den Taliban in der Zeit mitgenommen worden war und befragt worden war und sagt, es war die schlimmste Zeit seines Lebens. Das heißt, wir haben einfach den sehr signifikanten Eindruck, dass diese Menschen wirklich in Gefahr sind und dass sie zu kurz kommen, weil die Bundesregierung das nicht anerkennt.
Aber wer entscheidet denn dann, ob die Gefährdung groß genug ist, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, die Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, ist die Gefährdung durch die Taliban ja ganz real für die Menschen. Die müssen Angst haben in ihrem Alltag, gegebenenfalls eben sogar Angst um ihr Leben. Also wie läuft denn so eine Gefährdungsanzeige ab und wer entscheidet am Ende, okay, das ist jetzt gefährlich genug oder auch nicht?
Also wenn wir uns auf diesen Pfad begeben, dann müssen wir jetzt ein bisschen einsteigen in die Ministerialbürokratie. Wir erinnern uns, das ganze Thema war ja damals schon ein großes Thema 2021, weil als die Menschen von den Flugzeugen fielen, die Empörung in Deutschland ja groß war. Und für diese Ortskräfte gibt es ein sogenanntes Ortskräfteverfahren. Entschuldigung, sperriges Wort, ich habe es mir nicht ausgedacht. Ja. Das sieht vor, dass die Menschen erstmal sich an ihren alten Arbeitgeber wenden. Das ist in dem Fall die GIZ, die prüft, haben die Menschen für uns gearbeitet, ist das plausibel, was sie darstellen und leitet das weiter ans Bundesentwicklungsministerium in dem Fall. Das bezieht auch das Bundesinnenministerium mit ein und wenn die alle der Meinung sind, hier handelt es sich um eine gefährdete Person, dann bekommen die eine Aufnahmezusage und so ist das. Aber in diesem Polizeiprojekt ist es so, dass sich über 1300 Menschen beworben haben und noch nicht mal 5% eine Zusage bekommen haben und Hintergrund dafür ist eine alte Regelung noch aus der alten Bundesregierung, in der man festgelegt hat, dass mit diesen Leuten eine restriktive Handhabung vorgesehen ist. Und das ist die Grundlage, auf der man bis heute entscheidet. Und aus meiner Sicht müsste man die Frage stellen, ob das immer noch die angemessene Grundlage ist, nach dem, was man weiß.
Und dann kommen natürlich auch noch die moralischen Fragen dazu, ne? Also steht man da nicht auch eben in einer bestimmten Verantwortung, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, ist das Ganze, obwohl man es ja unbürokratisch eigentlich gestalten wollte, immer noch ein wahnsinnig bürokratischer Akt, oder?
Ja, in dem Fall ist das so. Er dauert lange, er ist auch nicht für alle zugänglich, weil natürlich viele gar kein Englisch sprechen. In der Regel muss man seine Gefährdung Englisch anzeigen. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass die Bundesregierung durchaus Dinge getan hat, um Menschen in Afghanistan zu helfen. Es sind über 30.000 Menschen in der Zwischenzeit seit 2021 nach Deutschland gekommen. Die Bundesregierung sagt, sie hat auch teilweise anders priorisiert. Sie hat früheren Staatsanwälten, Frauenrechtlerinnen, Journalisten, Homosexuellen geholfen, nicht nur Ortskräften. Das ist also einfach wahr. Es sind viele Menschen schon hier. Aber das Ganze, sozusagen diese ganze Systematik ist einfach ins Stocken gekommen. Seit Monaten passiert da nicht mehr viel. Und ich sag mal, diejenigen, die in diesem Bereich, den ich vorhin geschildert habe, unterwegs sind, die können sich davon natürlich nichts backen. Die sind immer noch in der Situation, in der sie sind. Und denen hilft es nichts, dass anderen geholfen wurde, wenn sie selbst in dieser Situation sind und bleiben müssen.
Was sagt denn die Bundesregierung eigentlich dazu? Also zu euren Recherchen oder zu Ergebnissen aus euren Recherchen?
Die Bundesregierung, insbesondere das Entwicklungsministerium, sagen relativ klar, es handelt sich um eine Gruppe, die haben mehr oder weniger der Polizei Lesen und Schreiben beigebracht. Es gibt keinen Grund, warum die besonders gefährdet sein sollten und die hätten das auch nicht plausibel darlegen können, die vielen Bewerber, die sich da gemeldet haben. Die erfüllen also schlicht und ergreifend nicht die Kriterien der Bundesregierung, Klammer auf, diese Kriterien, die Hürden sind relativ hoch, aber das ist erstmal die Argumentation der Bundesregierung und dann sagt sie, es gibt ein anderes Programm, bei dem man sich bewerben kann, das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm, da können sich ja besonders gefährdete Menschen bewerben und die Fälle, die das Entwicklungsministerium ablehnt, hat es, sagt es, an das Auswärtige Amt weitergeleitet. Da liegt dieses Programm, wie wir wissen, ist dieses Programm noch nicht wirklich in Gang gekommen. Aber das ist jetzt zunächst mal die Argumentation der Bundesregierung dazu.
Mit welcher Erkenntnis gehst du denn jetzt eigentlich raus aus dieser Recherche?
Ich muss gestehen, dass ich mich selber dabei erwischt habe, dass ich eine Weile lang dachte, da handelt es sich um Leute, die ihre Fälle künstlich polieren. Und war es natürlich auch, dass es unwahrscheinlich schwierig ist, diese Fälle zu validieren aus der Entfernung. Es ist natürlich nicht leicht, wenn man niemanden mehr vor Ort hat, diese Fälle wirklich zuverlässig zu verifizieren. Das haben wir jetzt auch selber gemerkt bei unseren Recherchen. Aber wenn man es dann macht und wenn man mit internationalen Journalisten, die die Sprache beherrschen, die die Dokumente prüfen können, die die Lebenslagen einschätzen können, wenn man das also tut, dann kommt man einfach zu der Erkenntnis, dass es eine Verantwortung für diese Menschen gibt, weil sie für uns gearbeitet haben. Und ich denke, diesen Menschen gegenüber ist die Bundesrepublik Deutschland auch schuldig, das anzuerkennen. Und ich denke auch, dass sie diese Praxis ändern muss und dass sie diese Gruppe von Menschen, das sind immerhin über 1000 Menschen, dass sie die neu betrachten muss. Das ist jedenfalls meine persönliche Erkenntnis aus dieser Recherche.
Martin, dann danke ich dir sehr, dass du uns darüber erzählt hast hier im Podcast und danke auch für deine Zeit.
Gerne. Danke euch für euer Interesse.
Und damit sind wir am Ende dieser Woche, am Ende dieses Tages und auch am Ende dieser Episode von Der Tag. Jonas Panning und ich, wir sind heute das Podcast-Team gewesen, sagen natürlich Doppeldanke fürs Mitdenken, Zuhören und was man sonst noch so machen kann, wenn man diesen Podcast hört. Wir wünschen ein hoffentlich gutes und erholsames Wochenende und hören uns ganz bald wieder, versprochen. Sonja Meschkat, mein Name. Bis dahin. Tschüss.